Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken. Merci, Jesus. Es darf Freiheit, wo du bist. Passiert was, wenn wir Raum schaffen für dich, ob im Gottesdienst oder in unserem Leben. Jesus, du sagst, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und du bist jetzt da. Mach du uns wach für die, die noch müde sind. Schenk du uns einfach sensible Ohren heute Morgen für das, was du tun möchtest. Danke, wirst du heute Morgen an unsere Herzenstüre anklopfen. Ich danke dir für die Zeit vom Lobpreis und dürfen wir jetzt eintauchen in die Predigt. Amen. Wir sind im zweiten Teil unserer Serie Dein Leben, deine Spuren. Der Urban Zöllig hat uns letzte Woche mit auf diese Reise genommen. Wir sind auf einer Reise, wir sind auf einer Wanderung. Und jede Predigt über die nächsten Wochen ist so ein kleiner Wegabschnitt. Und deshalb ist es wichtig, auch die ganzen Predigten wie im Zusammenhang zu sehen. Ich habe einen Fokus heute auf einen Teil, der Nate nächste Woche wieder auf einen anderen. Und gemeinsam möchten wir diesen Weg, dein Leben, deine Spuren gehen. Wir als Familie, wir wohnen in einer Mietwohnung. Und wenn man in einer Mietwohnung lebt, dann gibt es ab und zu Momente, die wie Geburtstag und Weihnachten sind. Und so einen Moment haben wir vor circa 3 Wochen erlebt. Wir haben nämlich einen neuen Backofen bekommen. Den Backofen, den wir vorher hatten, der war so alt, dass es keine Ersatzteile mehr gab für den Backofen. Speziell die Dichtung, die konnte man nicht mehr ersetzen, weil es ein Format war, wo es heute nicht mehr gibt. Und durch diese kaputte Dichtung, könnt ihr euch vorstellen, hat der Backofen sehr unterschiedlich gebacken. Hinten sehr heiß, vorne sehr kalt, manchmal auch irgendwie andersrum und so, aber man passt sich ja an. Warum erzähle ich euch von unserem Backofen? Ich will euch viel lieber von dem erzählen, was ich damals während der Covid-Zeit mir vorgenommen habe. Und zwar, wie kann man die beste Pizza in einem Haushaltsbackofen selber backen? Ihr seht da einige Bilder von meinen Versuchen, wo ich versucht habe, hey, der Italiener ist zu, jetzt bin ich der Italiener. Und was ich festgestellt habe, dass so einige Zutaten extrem wichtig sind. Platz machen. Also, der Teig, das Mehl ist extrem wichtig. Ich empfehle hier das Caputa-Mehl aus Napoli natürlich. Dann, was braucht es noch? Natürlich die passende Hefe dazu, auch aus Italien, weil sonst passt das ja nicht zusammen. Das ist ganz wichtig. Dann brauchen wir natürlich eine italienische Pizzabox. Also wenn du daheim Pizza machst und keine Pizzabox hast, dann wird es schwierig. Das Beste ist, den Teig 1,5 Stunden in eine Pizzabox und dann den Teig nochmal vierteln oder sechsteln und dann in so eine Silikonbox, wo dann so eine Portion Teig drin ist. Und jetzt muss ich schauen, ob wir das einfangen können. Ich habe hier einen Teig, der hat schon 24 Stunden Ruhe hinter sich. Der ist schön feucht. Dann nimmt man so ein bisschen Semola, um den rauszukriegen. Und dann kann man anfangen, den Teig mit den Händen, Rolle ist nicht italienisch, mit den Händen wie auch immer das heißt. Was dann noch wichtig ist, was ich gemerkt habe, man kann nicht irgendeinen Tomatensugo nehmen, sondern es sollte eine Kirschtomatensoße sein. Einfach für den bisschen süßlicheren Geschmack. Und dann das Allerwichtigste, und da machen wir immer wieder Fehler, dann kommt der Käse. Ich habe jetzt einfach hier symbolisch ein wenig Käse. Es muss irgendein Mix mit Mozzarella und noch was anderem sein. Und dann könnt ihr eigentlich nach eurem Gusto die Pizza belegen. Was sehr fein ist, wer Salami mag, natürlich nur eine Scudetto-Salami, so ein bisschen eine magere Salami. Oder ein Hinterschinken vom Mörschwiler Schwein. Oder ihr seht, ihr seht es nicht mehr. Können wir nochmal die Bilder haben? In der Mitte oben, zum Beispiel ein Butternusskürbis auf einer Pizza, ist extrem fein. Aber dann darf es keine Kirschtomatensoße, sondern ein wenig Crème fraîche und dann den Butternusskürbis und dann noch ein bisschen frischen Knoblauch drauf. Oh. Bei wem gibt's heute Mittag Pizza? Ich könnte euch noch viel erzählen über die Zutaten. Aber das Entscheidende ist vielleicht bei einer Pizza nicht unsere Zutaten, sondern der Backofen, der die ganze Pizza knusprig backt. Und wie gesagt, unser Backofen, der hatte seine Schwächen, aber jetzt haben wir ja einen neuen Backofen. Und ich glaube, so ist es auch manchmal bei uns im Leben, oder? Wir können die besten Zutaten haben, den besten Teig, die tollste Pizzabox und so weiter. Aber wenn die Hitze fehlt, wenn der Backofen defekt ist, dann wird es nie so richtig knusprig. Was sind denn so die Zutaten in unserem Leben? Das können gute Werte sein, gute Gedanken, gute Absichten und so weiter. Aber wenn das innere Feuer fehlt, dann bleibt vieles irgendwie so halbgar. Und heute soll es darum gehen, wenn das Feuer ein bisschen fehlt oder verloren gegangen ist vielleicht. Und da rede ich von dem Feuer, das Gott selbst in unser Herz legt. Denn Gott ist nämlich die Quelle. Gott ist der, der uns formt. Gott ist der, der uns ruft. Und ich bin überzeugt, auch heute noch sucht Gott Menschen, die sich anzünden lassen möchten. Was ganz wichtig ist, die Predigt heute Morgen, da geht es nicht darum, lasst uns noch ein bisschen mehr uns anstrengen und dann wird das schon. Das ist nicht die Message, dass wir aus uns selber heraus dieses Feuer entwickeln, sondern es geht darum, dass Gott derjenige ist, der uns formt. Ich habe das beschrieben, wir möchten heute Morgen den Weg des Feuers gehen. Und in der Bibel finden wir ein Muster für diesen Weg des Feuers. Ein Muster finden wir im Alten Testament, zum Beispiel beim Propheten Jeremia. Bei dem möchten wir uns heute so ein bisschen vertiefen. Aber wir hätten auch den Mose nehmen können oder den David, den haben wir letztes Jahr im Herbst hier bepredigt. Da war eine Salbung, da gab es eine Wartezeit, Verfolgung und am Ende ist er doch König geworden. Oder die Geschichte von Josef, der geträumt hat und wo die Brüder ihn in den Brunnen geworfen haben, verkauft haben und so weiter. Oder auch Petrus, seine Berufung und dann ein Scheitern und eine Wiederherstellung und dann wurde er gesendet für die Mission. Oder wir könnten auch Jesus nehmen, er hat den Ruf bekommen, aber auch da gab es Widerstand, Dunkelheit und doch sehen wir auch in Jesus die Treue Gottes durch sein Leben durch. Aber heute Morgen möchten wir mal beim Jeremia eintauchen. Jeremia sagt in Kapitel 20 seines Buches, Vers 9, doch da brannte es in meinem Herzen wie Feuer, eingeschlossen in meinem Inneren. Doch da brannte es in meinem Herzen wie Feuer, eingeschlossen in meinem Inneren. Und wenn wir uns heute Morgen diesen Weg des Feuers so ein bisschen näher anschauen, dann möchten wir uns gleichzeitig diese persönliche Frage stellen, die der Philipp uns schon gestellt hat in der Anmoderation. Und zwar die Frage, für was schlägt mein Herz? Wenn wir hier unsere Boxen, die zentral sind, für die Predigtserie anschauen, dann merken wir, dass das Herz ein ganz wichtiger Teil ist von unserem Leben, von unserem Sein. Und das Herz, das hilft uns immer wieder, das Wo zu finden, die Richtung, wo geht es hin? Bin ich an dem Ort, wo ich bin, noch richtig? Und dann geht es immer wieder um diese Orte, für die mein Herz eben schlägt. Wenn ich hier so in die Runde schaue, dann würde ich heute Morgen behaupten, viele von uns haben schon sehr gute Zutaten im Leben. Aber Gott sucht halt nicht nur gute Zutaten, sondern er sucht auch noch das Herz dahinter. Ein Herz, Herzen, die brennen möchten, die er formen kann. Und jetzt ist mir noch was anderes wichtig. Es geht heute Morgen nicht exklusiv darum, dass ich euch begeistern möchte, euch einzusetzen in der Kirche, in der Stammi. Sondern ich rede davon, dass wir brennende Herzen haben an den unterschiedlichsten Orten in unserer Gesellschaft. So dieses Bild ist brennende Christen überall. An Schulen, in der Gastronomie, in der Wirtschaft, in kreativen Berufen, im Spital, in Sportvereinen, im Sozialwesen, in der Nachbarschaft und so weiter. Und ein brennendes Herz darf ich jetzt auf die Bühne bitten. Charlotte, komm doch auf die Bühne. Können wir noch das Mikrofon haben, Philipp? Charlotte, stell dich doch ganz kurz vor, für alle die, die dich noch nicht kennen.
Ja, hallo. Ich bin Charlotte, ich lebe seit fast 2 Jahren in St. Gallen und bin auch seit ungefähr fast 2 Jahren in der Stammi. Und ich arbeite hier im Textilmuseum und für ein Artist Residency Program, was Kunstschaffende mit hiesigen Textilfirmen zusammenbringt.
Okay, spannend. Darüber reden wir nicht, sondern wir reden über das Projekt Cara Donna. Wir sehen ein paar Eindrücke hinter uns. Erzähl uns doch, was sehen wir da? Was ist das Projekt Cara Donna?
Cara Donna ist eigentlich eine Initiative von Agape Italia. Agape Italia gehört zu dem gleichen Netzwerk wie Campus für Christus und Central Arts. Das sagt vielleicht ein paar Leuten was. Und Cara Donna hat sich eigentlich zum Ziel gemacht, Community zu schaffen. Also erstmal Community zwischen Frauen zu schaffen. Cara Donna, das übersetzt sich mit liebe Frau. Also sie wird quasi direkt angesprochen, die Frau. Und der größte Teil dieses Projekts findet eigentlich immer so um den Internationalen Tag der Frauen statt, die Festa della Donna am 8. März. Und für dieses Projekt laden wir Frauen aus allen Hintergründen, also jeder, der über das Projekt Bescheid weiß, kann sich anmelden, laden wir sie ein, zu Fotosessions zu kommen. Und sie kommen dahin ganz oft schon mit einer Botschaft, die sie sich selbst überlegt haben. Und diese Botschaft wird dann mit Kajal auf die Haut geschrieben und dann machen wir ein Porträt von den Frauen und diese Porträts werden dann in einer Ausstellung ausgestellt. Und die Idee dahinter ist eigentlich vor allem die Stimme der Frauen oder dieser Frauen, die teilnehmen, hörbar und sehbar zu machen.
Wir sehen gerade ein paar Fotos, ein paar Porträts, die du schießen durftest. Was passiert, wenn man solche Porträts von Frauen macht? Also was passiert bei den Frauen, die vor der Kamera sind und was passiert bei dir als die Fotografin dahinter?
Also ich glaube, das Spannende an diesem Projekt ist zuallererst, dass keiner dieser Frauen das professionell macht. Also keine der Frauen, die wir jemals dort fotografiert haben, ist von Beruf aus Model oder ist quasi gewöhnt, fotografiert zu werden. Das sind ganz normale Frauen. Das sind arme Frauen, reiche Frauen, Frauen, die einen Migrationshintergrund haben, Frauen, die Italienerinnen sind. Das Projekt findet in Florenz statt. Jeden Alters, wir haben ganz verschiedene Generationen, wir haben Familien, die zusammenkommen sozusagen. Und ich glaube, das Spannende ist, ich weiß nicht, wie oft ihr euch vielleicht schon mal habt fotografieren lassen und wie oft ihr euch schon mal habt fotografieren lassen, porträtieren lassen von einer Person, die ihr nicht kennt. Und ich glaube, das ist ein unglaublicher Schritt des Vertrauens und des Mutes, sich vor so eine Kamera zu stellen. Gerade als Frau, ich glaube, viele kennen das von sich selbst, ist man ja auch eher selbstkritisch und gefällt sich manchmal vielleicht auf Fotos auch nicht so gut. Und diese Frauen, die da hinkommen, die vertrauen uns komplett. Wir suchen am Ende das Foto aus, was ausgestellt wird. Und es wird öffentlich ausgestellt. Und das Besondere ist, glaube ich, so, sie haben wie schon per Corso, also sind wie schon einen Weg gegangen, wenn sie zu mir kommen. Also das heißt, sie wurden schon begrüßt, die Botschaft wurde schon auf ihre Haut geschrieben, sie haben diese ganze Atmosphäre, die dort herrscht, schon aufgesogen. Und dann kommen sie zu mir und sind trotzdem irgendwie noch so, okay, und wie muss ich mich jetzt hinstellen? Ach, Moment, ah ja, so rum der Arm und so. Und es ist eine total herzige Situation auf eine Art, aber eben auch eine ganz vulnerable. Und genau, ich merke, ich habe natürlich auch Vorstellungen, ich würde gerne das Foto so haben oder das Foto so haben, muss dann die Lichter einstellen, habe auch gemerkt, ich muss währenddessen reden, da war ich am Anfang nicht gut drin, so ich muss ihnen sagen, was ich mache, weil sonst sind sie auch verwirrt, so wäre ich auch, so was macht sie jetzt, warum läuft sie um mich herum? Und ich habe dann auch wirklich so gemerkt, so, ich muss dann wirklich so loslassen. Frag die Frauen dann meistens, warum hast du diese Botschaft ausgewählt? Und versuche dann quasi das, was sie mir sagt, und das sind ganz oft Geschichten, die dann einfach so hervorkommen, die auch, oder Botschaften, die eigentlich wirklich aus Erfahrungen kommen, die auch oft schmerzhaft sind, die nicht einfach waren. Und manchmal fließen auch Tränen. Und das dann irgendwie einzufangen und wirklich den Menschen einzufangen in seiner Wahrhaftigkeit und nicht so, wie ich es gerne hätte, das ist was ganz Besonderes und was ganz Schönes, weil wir uns da auch ja, auf so einer ganz besonderen Ebene begegnen, obwohl wir uns oft nicht kennen. Manche Frauen kenne ich, weil sie immer wieder kommen, weil es Freundinnen sind, aber viele auch nicht.
Du hast ein spezielles Porträt mitgebracht. Warum ist das besonders speziell für dich?
Hier auf der rechten Seite sehen wir eine Frau, die teilgenommen hat schon vor Jahren und die buchstäblich, so wie du das gesagt hast, Feuer gefangen hat. Also sie hat teilgenommen und war so begeistert von diesem Projekt, dass sie mitmachen wollte. Sie wollte dabei sein und dieses Jahr war sie auch dabei und ist quasi wie zu unserer, weiß auch nicht, laufenden Werbesäule geworden, weil sie das Projekt all ihren Freundinnen vorgestellt hat. Und sie hat eine Freundin eingeladen, die sehen wir hier auf der linken Seite. Und sie hat eben das erste Mal teilgenommen. Und wir waren dann an einem Abend noch nach den Fotosessions essen. Normalerweise sind wir dann immer schon recht müde, weil man hat 40 Frauen gesehen, 40 Geschichten gehört, 40 Porträts gemacht. Und und die Freundin hat dann aus dem heiteren Himmel irgendwann während dieses Essens so die Stimme erhoben und gesagt so, also ich muss euch jetzt noch mal was sagen. Als meine Freundin mir erzählt hat von diesem Projekt, so, also ich war ja nicht überzeugt, so ein Projekt nur für Frauen, was ist das dann? Ist das so ein Barbie-Verein oder ist das so ein Hardcore-Feministinnen-Ding? Oder also wie kann ich, ich hatte keine Vorstellung und ich hatte meine Zweifel. Und dann bin ich reingekommen zu euch und ihr wart am Lachen und am Tanzen und jede Frau wurde einfach so abgebildet, wie sie ist. Und es ging null um Vergleich, es ging null darum, wer ist die Schönste. Es ging nicht um einen Wettbewerb, sondern es ging wirklich darum, einfach Geschichten zu teilen. Und dafür bin ich dankbar.
Genau, wir sehen hier noch ein Bild, Fotos, die werden dann noch ausgestellt. Bitte die nächste Folie, da sehen wir dich noch in Aktion. Warum schlägt dein Herz für dieses Projekt, Charlotte?
Also das erste Mal habe ich ehrlicherweise mitgemacht, weil ich einfach gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen kann. Und wieder teilgenommen oder mitgemacht habe ich, weil dieses Projekt mir auf so schöne Art zeigt, auf der einen Seite, wie arm ich bin und wie unzulänglich. Und so oft stehe ich da und mache das Foto und denke so, ich kann das nicht, ich sollte was anderes machen. Also dass ich habe gar nicht die Kapazität, den Frauen so zu begegnen, immer wie ich gerne möchte. Und genau, hab ganz viele Unzulänglichkeiten. Und gleichzeitig ist dieses Projekt ein Projekt, in dem Gott mir zeigt, wie reich er ist und wie viel er uns schenken kann. Also ich spüre so seinen ganzen Reichtum in der Freude, in der Leichtigkeit, in der Unterschiedlichkeit der Frauen, in den Geschichten, die sie mitbringen und in der Liebe, die sie in sich tragen. Es ist, es ist wirklich ein Fest der Liebe, wenn wir die Vernissage haben und die Frauen vor ihren eigenen Bildern stehen und auch die Bilder der anderen Frauen sehen mit ihren Botschaften.
Merci, Charlotte. Ihr seht, wir könnten hier noch länger reden. Ihr Herz schlägt für Caradonna. Merci vielmals. Lass uns eintauchen in das Buch Jeremia, Kapitel 1, Vers 5. Da sagt Gott, bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, kannte ich dich. Bevor du von deiner Mutter geboren wurdest, warst du schon heilig für mich. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Wir sehen, Gott denkt vor Jeremia über das Leben von Jeremia nach. Die Berufung zum Propheten war kein Zufall. In Philipper 2 im Neuen Testament, Vers 13, lesen wir Folgendes. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wenn Gott also Jeremia schon vor seiner Geburt kannte und ihn da schon berufen hat, und wenn Paulus hier der Gemeinde in Philippi schreibt, dass Gott selbst das Wollen in uns wirkt, könnte es sein, dass manches, was uns bewegt in unserem Herzen, kein Zufall ist. Sachen, an denen Gott schon längst in dir arbeitet, schon in dir hineingelegt hat. Stellt euch vor, Gott hat schon über euer Leben nachgedacht, bevor ihr über euer Leben nachdenkt. Was für eine Perspektive. Und genau dem wollen wir eben in den nächsten Wochen auf die Schliche kommen. Was hat denn Gott über uns schon gedacht? Was hat er in uns hineingelegt? Ich möchte da nochmal das Buch kurz vorstellen. Es gibt ein Begleitbuch zu der Predigtserie Dein Leben, Deine Spuren. Und in dem Buch, das sind sehr gute Fragen, Aufgaben, Tests, die man ausfüllen kann. Die sind zum Vertiefen, zum Reflektieren, es ist mehr Coaching-mäßig. Und es wäre sicherlich hilfreich, wenn ihr Interesse an so einem Buch habt, das mit einem Gegenüber zu machen oder vielleicht sich mit ein paar zusammenzutun und darüber nachzudenken, ja, welche Themen lassen mich nicht kalt? Wo kann ich natürlich mitdiskutieren? Bei welchen Themen muss deiner Meinung nach endlich was passieren auf der Welt? Mit welchen Personengruppen bist du gerne zusammen? So Fragen werden da in dem Buch bewegt. Was ich interessant finde, dass Jesus auch nochmal diesen Gedanken aus Jeremia und auch von Paulus gewissermaßen aufnimmt. Er war im Gespräch mit den Pharisäern, mit den Gesetzeslehrern von früher und er sagt in Matthäus 12, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Jesus macht klar, die Themen, die Worte, die aus uns rauskommen, die sind nicht immer zufällig. Denn Worte sind eine Art Spiegel unseres Herzens. Und danach redet Jesus weiter davon, dass ein guter Mensch, der bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und er benutzt da die Illustration aus der Landwirtschaft. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Aber er spricht auch das andere an. Wenn es nicht gut ist, dann kommt auch nicht Gutes raus. Letztendlich, was Jesus für mich hier zwischen den Zeilen sagt, jeder von uns hat Herzensthemen. Jeder von uns hat was im Herzen. Aber die Frage ist immer, woher kommt es und wohin führt es uns? Lass uns wieder zurückgehen zum Jeremia. Er hat das also von Gott gehört und jetzt antwortet er und sagt, ach mein Gott und Herr, ich kann nicht gut reden. Denn ich bin jung, ich bin noch zu jung. Und dann antwortet Gott wieder darauf, der Herr erwiderte, sag nicht, dass du zu jung bist, sondern geh, wohin ich dich sende, und verkünde alles, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und werde dich retten. Lass uns hier die Flipchart zur Hilfe nehmen. Kann ich die so stellen? Ich gehe mal davon aus, gut. Also das Erste, was wir hier sehen, es gibt einen Ruf. Wir nennen das auch oft Berufung. Jeremia bekommt hier einen Ruf. Und auf diesen Ruf reagiert er dann. Und womöglich, wenn jemand berufen wird oder einen Ruf hört, dann ist es oft eine natürliche und eine ganz normale Reaktion. Ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug, ich habe keine Zeit. Andere können das viel besser, ich bin zu alt, er war zu jung oder das passt gerade nicht in meinen Lebensabschnitt. Und wir sehen hier, das Herz von Jeremia, das hat einen gewissen Widerstand. Und ich glaube, das ist normal, wenn Herzensthemen anfangen zu zündeln, wenn da Wärme passiert, kann es sein, dass man versucht, dieses Feuer lieber klein zu halten. Weil ich will mich ja nicht verbrennen. Aber was hier auffällt, dass Gott diese Ausrede von Jeremia in einen ganz neuen Kontext stellt. Ja, ich höre das, Jeremia, dass du sagst, du bist zu jung, aber dann Gott diese Zusage macht, ich bin mit dir und ich werde dich retten, ich bin bei dir. Also Gott begegnet den Befürchtungen von Jeremia hier mit seiner Gegenwart. Und ich meinte, das ist etwas sehr Entscheidendes auf diesem Weg, auf dem Prozess. Nicht unsere Fähigkeiten, die Ausgangssituation, die guten Zutaten sind entscheidend, sondern wer mit uns geht. Und dann folgt im Jeremia ein ganz schöner Moment, ich kann das gar nicht anders beschreiben, der die versprochene Gegenwart Gottes nochmals unterstreicht. In Kapitel 1, 9 sagt es, dann streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund. Und der Herr sagte zu mir, ich lege meine Worte in deinen Mund. Sieh her, ich gebe dir heute einen Auftrag über Völker und Königreiche, stelle ich dich. Du sollst ausreißen und einreißen, zerstören und vernichten, aber auch aufbauen und pflanzen. Und aus diesem Ruf hat es dann so eine Art Los, irgendwie so ein Ja. Jetzt kommt Bewegung rein in die ganze Situation. Und jetzt spulen wir ganz vor. Das ist jetzt Jeremia 1 und am Anfang habe ich ja Jeremia 20 vorgelesen. Und in diesen Kapiteln dürft ihr gerne nachlesen, da ist ein rechter Weg dazwischen. Und wir sehen, wie die Berufung von Jeremia auf die Realität getroffen ist. Jeremia, der wird verspottet, er hat einen Burnout, würden wir heute sagen, er ist müde, er ist allein, er fühlt sich verletzt. Und er findet dann in Jeremia 20 folgende Worte nur für seine Situation. Er sagt: Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist für mich zu stark geworden, du hast gewonnen. So bin ich jeden Tag zum Gespött geworden und alle lachen mich aus. Voller Elan gestartet und dann deutsch direkt formuliert, ist er voll auf die Fresse geflogen. Vielleicht mussten wir das auch schon mal erleben. Voller Elan gestartet und dann die Wand der Realität erlebt. Und ich glaube, an der Stelle beginnt dann für viele ein Problem. Und das Problem kenne ich auch. Wir wollen das Feuer, aber wir wollen nicht den Prozess. Und Jeremia leidet unter dieser Spannung, Gottes Ruf. Also mit Gott hat die Hand auf seinen Mund gelegt. Und jetzt die Realität, die so niederschmetternd ist. Und ich glaube, da muss man dann auch ehrlich hinschauen. Weil auf unserem Weg, da gibt es zum einen Wartezeiten. Widerstand. Und auch Dunkelheit. Ich habe das mal so formuliert, was hier passiert, da passiert eine entschleunigte Formung. Voller Elan gestartet, aber jetzt wird es auf einmal langsamer. In der Wartezeit baut Gott nicht unsere Leistung auf, sondern unser Vertrauen ihm gegenüber. Motive werden vielleicht gereinigt, das Ego wird entlarvt und das Vertrauen muss irgendwie wachsen, weil wir merken, wir haben das Ding gar nicht so unter Kontrolle, wie wir meinten. Oder wenn Widerstand kommt. Widerstand trennt ja das, was nur Begeisterung war und von dem, was Gott wirklich gepflanzt hat. Wenn der Wind kommt, was bleibt dann noch stehen? Und dann die Dunkelheit. Da lernt der Mensch, da lernen wir, dass Gottes Nähe nicht immer fühlbar, erfahrbar ist, aber trotzdem real ist. Und Jeremia findet dann in dieser Phase folgende Worte. Immer wenn ich reden will, schreie ich es heraus. Gewalt und Zerstörung muss ich rufen. Das Wort des Herrn ist mir eine Last geworden. Den ganzen Tag bringt es mir nur Hohn und Spott. Ich fasste für mich den Entschluss. Ich denke einfach nicht mehr an ihn. Nie wieder werde ich in seinem Namen reden. Und jetzt diese Zeilen, die ich zum Anfang vorgelesen habe. Doch da brannte es in meinem Herzen wie Feuer. Eingeschlossen in meinem Inneren. Ich versuchte es auszuhalten, aber schaffte es nicht. Ich kann mich so gut mit dem identifizieren. Vielleicht nicht immer nur im Glauben, sondern auch im Leben, diese Momente. Ich mag nicht mehr, ich kann auch nicht mehr oder das bringt doch eh nichts. Was passiert mit uns, wenn unser Herz, unsere Themen, unsere Berufung genau durch diese Wartezeiten, Widerstand, Dunkelheit geformt werden. Deshalb habe ich hier sowas Geformtes. Und hier sind wir wieder beim Pizzateig. Der Pizzateig ist ja noch nicht fertig, sondern den muss man rausholen und da muss man die Luft rausdrücken, dass man so einen schönen, knusprigen Rand nachher bekommt. Da ist noch Arbeit drin. Und wir sehen hier in Jeremia, der wollte nicht aufgeben. Es war schwer, aber irgendwie konnte er dann doch nicht aufgeben. Und hier sehen wir, was Gott wirklich in ein Herz hineinlegt, lässt einen Menschen oft nicht mehr los. Und das sind so die Momente, wo wir uns nochmal klar machen müssen. Oft haben wir das Gefühl, dass wenn wir einen Ruf bekommen, dass es so ein schöner, linearer Weg ist. Es fängt mal irgendwo an und dann geht es immer so schön weiter hoch. Hier ist mal der Startpunkt. So haben wir oft das Gefühl. Ich bin der Meinung, es gibt einen Startpunkt und dann fängt es an und dann geht es irgendwie so und dann ist es irgendwann so und dann geht es irgendwie so weiter. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, ich bin hoffentlich eine Ausnahme. Bei mir geht es hoffentlich schön linear hoch. Aber ich glaube, das hier, das kennen wir eher. Aber was wichtig ist, wir bleiben in Bewegung. Wir bleiben auf dem Weg unterwegs. Aber wir müssen uns das immer wieder vergewärtigen, dass die Zeitachse und die Sache, das ist dann nicht immer auch so ein, zwei, drei, sondern das kann sich auch immer wieder abwechseln. Es kann auch wieder gute Zeiten kommen, es kann wieder hochgehen und dann kommt wieder eine Dunkelheit und so weiter. Das ist einfach das Abenteuerleben. Jeremia hat hier den Entschluss gefasst, keine Ahnung, ich glaube, er war irgendwo hier unten, finito. Ich höre auf, ich habe keinen Bock mehr auf das. Ich bin zum Spott geworden, alle lachen über mich, ich habe es versucht. Ich glaube, in dem Moment hier unten, da hat auf einmal seine Berufung ihn festgehalten. Am Anfang gehen wir mit der Berufung, aber ganz unten in diesen Punkten, da hat die Berufung ihn festgehalten. Wenn wir die Geschichte von Jeremia noch weitergehen, dann merken wir, es ist irgendwie noch schwierig geblieben. Es ist nicht so die Happy-End-Geschichte. Er erlebt weiterhin Ablehnung, da ist weiterhin noch Einsamkeit und Leid. Aber trotzdem hat er nicht aufgehört, Gottes Wort weiterzugeben. Er ist dran geblieben in dem, was Gott in sein Herz hineingelegt hat. Und das Feuer bei Jeremia, das war nicht einfach nur Emotion oder Leidenschaft, sondern es war ja Gottes Wort, was Gott ihm anvertraut hat. Und Gottes Anliegen ist dann zu seinem Anliegen geworden. Und ich glaube, da sehen wir bei den Herzensthemen, die Gott schenkt, dass die halt durch die Höhen, aber auch durch die Tiefen tragen und gewissermaßen lebendig waren. Was der Jeremia da erlebt hat, ist Folgendes. Aus diesen Phasen heraus hat er die Treue Gottes erlebt, die über die ganze Zeit da war. Aber wenn man aus so Phasen kommt, dann merkt man nochmal neu, hey, da ist ein Gott, der dabei ist. Für was schlägt dein Herz? Und was davon hat Gott längst hineingelegt in dein Herz? Wir sind eingestiegen mit der Pizza und wir können noch lange über Pizza reden. Können wir nach dem Gottesdienst. Über gute Zutaten, guten Teig, gute Vorbereitung. Aber am Ende braucht es doch die Hitze, das Feuer, einen funktionierenden Backofen. Und ich habe schon gesagt, aber im Leben geht es nicht nur um die besten Zutaten, sondern eben, dass Gott der ist, der Sachen anzündet in uns, unsere Herzensthemen. Ich habe so drei Tipps mitgebracht, die helfen können vielleicht. Das erste ist, wahrnehmen statt übergehen. Vielleicht redet Gott schon längst zu dir, aber vielleicht nehmen wir uns nicht die Zeit oder hören nicht so genau hin. Das zweite ist, prüfen statt sofort handeln. Eben, nicht jedes Feuer ist von Gott, nicht jeder Ruf ist von Gott, sondern da zu differenzieren. Und das dritte ist, antworten statt perfektionieren. Jeremia, der hatte Hinderungsgründe, andere biblische Charaktere haben gute Ausreden gehabt, aber doch haben die es geschafft, den Ruf zu hören und in dieses Los, in dieses Ja, in eine Bewegung hineinzukommen. Und das ist, glaube ich, das, wo der Philipp am Anfang von gesprochen hat. Darf Gott noch unsere Form etwas verändern? Wenn wir mal losgesagt haben, uns bewegt haben, könnte das passieren. Und dann noch eine Sache, die ich extrem wichtig finde. Mach die Sache nicht nur mit dir aus, mit dir alleine, sondern wo können Menschen Teil davon werden? Zum Beispiel hier, hey, ich habe was gehört, darf ich das mal mit dir anschauen? Was sagst du dazu? Und dann zum Beispiel mal unterwegs zu sein und vielleicht mal wieder mit der Person ein Check-up zu machen. Und ich glaube, was zentral wichtig ist, wenn wir uns in Wartezeiten, Widerstand, Dunkelheit wiederfinden, da brauchen wir Personen, die uns unterstützen. Das Gegenüber, ein Mentor, ein Coach und so weiter. Personen, die für uns beten. Und dann eigentlich auch, wenn es weitergeht, braucht es Menschen, braucht es ein Gegenüber, dass wir nicht nur um uns selber kreisen. Und vielleicht da mal zu überlegen, hey, wo bin ich auf diesem Weg? Wo gäbe es Personen, die mich unterstützen können, die ich anfragen könnte? Wir als Stammi möchten speziell in dieser Serie so Personen auch sein. Die werden hinten nach dem Gottesdienst am Infodesk sein. Ich möchte landen. Jesus hat mal im Vater unser uns Folgendes gelehrt zu beten. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist ja nicht nur eine religiöse Floskel, die wir so runterbeten, sondern es ist eine Haltung eines Menschen, der Gott erlaubt, sein Herz zu formen. Dein Wille geschehe, wie in meinem Herz, so auf der ganzen Erde. Und ich glaube, dieses Gebet, das könnte so ein Startpunkt sein. Wenn Gott ein Herz berührt, wenn Gott ein Feuer anzündet, wenn ein Mensch beginnt, wenn er lossagt, wenn er Ja sagt, dann nimmt er Gottes Anliegen wichtig. Und vielleicht sogar wichtiger als sich selbst. Jeremia, nochmal zusammenfassend, der wollte aufgeben. Aber Gottes Feuer hat ihn nicht losgelassen. Ich bin überzeugt, dass Gott heute noch an unseren Herzen anklopft. Und immer mal wieder nachhakt auch. Und das ist unser Wunsch in heute und in den nächsten Wochen, dieses Anklopfen dem Raum zu geben. Und nicht damit du dich dann irgendwie verwirklichen kannst, sondern damit, dass durch dein Leben etwas von diesem Himmel auf der Erde sichtbar wird. Vielleicht sind es nicht die Riesenpläne, wo Gott gerade hat. Und ich möchte dir widersprechen, Philipp. Vielleicht möchte Gott ein neues Institut gründen. Oder möchte es noch eine zweite Heli-Mission. Ich glaube, Gott kann das. Aber da brauchst du auch viel Mut dazu. Ich glaube, hier ist so viel Potenzial und auch alle im Livestream, da ist Potenzial um. Aber ich glaube, die große Frage ist, sind wir verfügbar? Sind wir verfügbar für dieses Brennen? Wir haben alle Zutaten, ist alles parat, aber sind wir verfügbar, in den Backofen hineinzugehen? Ich lade uns ein, aufzustehen. Ich habe zum Schluss noch das Gebet. Und ihr dürft das Gebet auch gerne abfotografieren. Ich möchte es laut sprechen. Wir werden schon ein bisschen Musik hören und werden dann auch in eine Zeit vom Lobpreis gehen. Und Gott, zeig du mir, was du in unsere Herzen, in mein Herz gelegt hast. Und Gott, forme du unsere Herzen, mein Herz, nach deinem Willen. Lass das in uns brennen, lass das in mir brennen, was dir wichtig ist. Und gib mir den Mut, darauf zu antworten. Möge dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.